Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
So, jetzt will ich dir was vorlesen. Im Revier der Nymphomanen von München. Ich muss so lachen, pass auf. Ausgerechnet in einem schwulen Szenetreff hat die Nymphomanin von München ihr erstes Opfer gefunden. Ein Besuch im Sunshine Pub, einem Ort voller Gestalten und Geschichten. Der Sunshine Pub zählt zu Münchens härtesten Absturzkneipen, ein Ort, den man nur aufsucht, wenn man sehr betrunken oder sehr, sehr mutig ist, sagen die einen. Der Sunshine Pub ist eine Institution der Gay-Szene im berühmt-berüchtigten Glockenbachviertel. Ein Wohnzimmer der gesammelte Wahnsinn verdichtet in einer Nacht, sagen die anderen. Ausgerechnet hier also im schwulen Szenetreff hat eine 47 Jahre alte Nymphomanin ihr erstes Opfer kennengelernt, den DJ Dieter S. Der 43-Jährige geht in der Nacht zum Ostermontag nach der Arbeit nicht nach Hause, sondern will noch einen Absacker trinken im Sunshine Pub an der Müllerstraße. Persönlicher Bezug. Dort habe ich noch ein Bierchen getrunken und diese Frau kennengelernt. Wir haben uns sofort gut verstanden und sie hatte auch ein angenehmes Äußeres. Wird später dem Münchner Boulevardblatt TZ erzählt. Viel Alkohol, viel Anfassen, viel Sexualität. Die Kneipe ist nicht sonderlich groß. Zwei Tische, eine Bar, zwei Spielautomaten, helle Fliesen auf dem Boden, das Holz orangefarben gestrichen. Von außen ist das Innere kaum einsehbar. Schwarze Folie verdeckt das Fenster, darauf der Schriftzug mit dem Namen der Bar und stilisierte Sonnenstrahlen. Früher hier mal eine Leuchtreklame, der eher an ein billiges Reisebüro erinnerte. Außerdem ein Schild Szenebar, zivile Preise. Die Tages- und Abendbar für jedermanns Lebensart. Das Konzept ist geblieben. Alkohol, Anfassen, überhitzte Stimmung, Sexualität, meist mit Männern, mal mit Frauen. So erzählen es jedenfalls die Gäste. Tages- und Abendbar also. Tatsächlich hat der Pub 23 Stunden am Tag geöffnet. So kommt es, dass Dieter S. und seine Bekanntschaft erst gegen Mittag beschließen, aus der Bar in Richtung Theresienwiese aufzubrechen. In der Nähe des Oktoberfestareals wohnt die 47-Jährige. Ein Liebesspiel nimmt seinen Anfang, das Dieter S. später als Martyrium beschreiben wird. Ja, sie waren hier, erzählt der Barkeeper 3 Wochen später. Es ist ein Mittwochabend, die Kneipe füllt sich nun langsam. 2 ältere Männer sitzen am einzigen Tisch, der draußen steht. Einer davon streichelt seinen Hund. Die Gäste, die schon da sind, sind ausgesprochen gut gelaunt. Dieter S., sagt der Barkeeper, komme häufig her. Auch die Frau war keine Unbekannte. Im Sunshine Pub war die wilde Geschichte in den Tagen danach Gesprächsthema Nummer 1. Wie wohl auch in anderen bekannten Kneipen im Viertel wie dem Bau oder dem Edelheiß. In der Wohnung haben die DS und die 47-Jährige zunächst 3x6. Als der DJ gehen will, schlägt die Nymphomanin zu. Sie hatte die Wohnung abgeschlossen und den Schlüssel versteckt. Sie konnte ihn nirgendwo finden. Ich konnte ihn nirgendwo finden, erzählte er später der TZ. Weil die Wohnung im 2. Stock liegt, ist eine Flucht unmöglich. Die DS realisiert, ich bin gefangen und muss so lange weitermachen, bis sie schläft. Wir hatten dann noch 5, 6. Oh, ich muss so lachen. Sicher, den Männern im Pub ist klar, dass diese Geschichte nicht nur lustig ist. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, Dieter S. als eine Frau und die Sextäterin ein Täter, dann würde niemand darüber lachen. Ganz genau. Trotzdem nehmen es die Gäste mit Humor, hier zwischen Wodka, Bier und Shampoos und Elektromusik. Sie sagen, wenn die Frau zu mir gekommen wäre, dann hätte ich es ihr 10-mal gemacht. Einer meinte 20-mal, erzählt der Barkeeper. Nee, ist klar. Ja, also erst gegen 16.30 Uhr an diesem Ostermontag gelingt die DS die Flucht. Als die Frau einnickt, greift er zum Handy und alarmiert die Polizei. Das einzig Richtige. Vom Balkon aus dirigiert er die Beamten 10 Minuten später nach oben. Die 47-Jährige öffnet die Tür und macht den Polizisten eindeutige Avancen. Auf dem Revier erstattet Dieter S. Anzeige wegen Freiheitsberaubung und sexueller Nötigung. Die ganze Geschichte erzählt dann übrigens nicht die Polizei, sondern der DJ selbst, wie die Beamten Fokus
auf das war's. Was für eine geile Geschichte. Ich finde das großartig. Ich liebe diese Geschichte, wie du die vorliest.
Ja, und das könnte ich heute nicht machen. Gut, dass ich sie dir schon so richtig toll vorgelesen hatte, bevor wir das alles recherchiert haben und wir dann auch mit unserem jugendlichen Leichtsinn rangegangen sind. Ne?
Also das war einfach, Ilka hat mir das so unter Freundinnen geschickt. Und wir haben dann aber beschlossen, dass wir als Einstieg für den heutigen Podcast. Herzlich willkommen. Unser Thema heute ist Nymphomaninnen. Und da gibt es schon ganz spannende Geschichten zu berichten. Das muss man wirklich sagen. Auch mit wirklich starke Verläufe, kann man so sagen. Ne?
Also echte Dramatik. Ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, dass es so viel gibt. Aber tatsächlich haben wir da wirklich Protagonistinnen gefunden, wo wir sagen, oh,
Hut ab. Die Nymphomanin in München, die hat den Avancen gemacht. Andere haben geschrieben, sie hätte einfach gefragt, ob sie nicht einen Dreier machen könnten oder vielleicht einen Vierer in dem Fall. Aber er konnte ja nicht mehr. Also ich glaube, sie hätte gesagt, sie sollen den DJ in einen Streifenwagen packen und selber mal reinkommen. So war das wohl, also so wurde das kolportiert.
So wurde es kolportiert und die traurige Geschichte ist aber, dass die Frau jetzt
tot ist. Ja, aber du greifst voraus. Also sie ist dann erstmal in die psychiatrische Klinik gekommen, richtig?
Ja. Ja.
Also die wurde dann inhaftiert und kam wieder raus und hat dann einen Afrikaner 36 Stunden gefangen gehalten. Sie hieß, also dann waren wirklich nur noch so die Schlagzeilen, Münchner Nymphomanin, Klammer auf, 47, Klammer zu, schlägt wieder zu. Afrikaner, 31, 36 Stunden gefangen.
Und dann steht, es ist ja immer so reißerisch alles, deshalb muss man ja so lachen, wenn man es vorliest, weil es einfach so reißerisch gemacht ist. Und er ist weinend aus der Wohnung gelaufen.
Ja, also sie war erst in der Nervenklinik H und nach 2 Wochen wurde sie wieder freigelassen. Geheilt scheint sie nicht. Frisch aus H entlassen, sprach die Frau auf der Heimfahrt im Bus einen Afrikaner, einfach nur einen Afrikaner, der hat keinen Namen oder so. Mhm. Aber es gibt ja auch der DJ, also es sind alles nur DJ Dieter und der Afrikaner. Der 6-Marathon dauerte dieses Mal nicht nur 5, sondern 36 Stunden. Da die Frau offenbar alle Türen verschlossen und die Schlüssel versteckt hatte, blieb der Mann gefangen. Er konnte nach 1,5 Tagen schließlich flüchten. Der junge Afrikaner saß weinend auf der Straße, als ihn Fußgänger fanden. Das ist ja auch schrecklich eigentlich. Ja. Ja. Ja, und sie hat als Tat, nannte sie den nicht erfüllten Kinderwunsch. Sie meinte einfach vielleicht so zu einem, ich weiß es nicht. Naja, ja, und wie ist sie dann gestorben, Ilka?
Ja, ich habe heute noch nachrecherchiert sozusagen. Was ist denn aus ihr geworden? Weil sie ja in München wirklich die Münchner Nymphomanin hieß. Die war ja wirklich stadtbekannt dort. Und die ist letztendlich am Drogencocktail gestorben.
Nach einem One-Night-Stand.
Na ja, den hatte sie ja immer, ständig. Und dann haben sie natürlich gedacht, woran ist sie denn jetzt gestorben? Ist das irgendwie Fremdverschulden oder so? Nee, also die hatte einfach viele Substanzen im Blut. Mhm. Und dann hat die Mutter noch gesagt, das ist alles so traurig. Natürlich ist es traurig, es ist ja eine Sucht, dass sie quasi das Opfer war und dass das alles nur gekommen ist, weil ihr Mann sie verlassen hat, weil sie älter wurde und damit ist sie nicht zurechtgekommen.
Sie hieß Antje C.
Ja.
Das ist Hypersexualität nennt man das auch, ne?
Ja, und das ist wahrlich kein Spaß. Das ist kein Vergnügen, wenn man das hat. Das ist eine ernstzunehmende Sucht, wie Spielsucht oder alles Mögliche. Das ist wirklich übel, wenn du es hast. Also es beflügelt ja immer Männerfantasien. Und wenn das jetzt der Mann einen Mann gehabt hätte, hätte man das überhaupt thematisiert?
Kann ich nicht so beurteilen. Frage, also ne? so Männer sind ja auch in ihrer Körperlichkeit dann irgendwann eingeschränkt. Die können ja nicht jetzt 3 Tage nonstop.
Ja, oder sind Pornodarsteller.
Selbst Pornodarsteller, also die müssen dann harte Sachen nehmen, aber der Körper macht das ja nicht mit. Du bist ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie im Flow, ja. Das interessiert dich ja irgendwann überhaupt nicht mehr.
Ja, aber es gibt ja mehr sexsüchtige Männer als Frauen. Heißt ja, dass die doch ständig
Weißt
können.
Du das denn?
Ich habe noch keinen getroffen, ehrlich gesagt.
Und, die Selbsthilfegruppe in Badowick hast du noch nicht, gefragt.
Da war ich noch nicht drin. Ich habe nur einen Film gesehen, da hat dieser Michael Fassbender mitgespielt. Der war ziemlich traurig eigentlich, der Film. Der war so sexsüchtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Naked hieß der, glaube ich. Ja.
Ich glaube, der ist bekannt, ne? Also,
der ist sehr bekannt,
ja. Es gibt
ja
einen gleich einen Titel von David Sedaris. Das ist was anderes.
Ja, aber das hat da, glaube ich, nichts mehr zu tun. Ich weiß es nicht, hieß der so. Naja, auf jeden Fall war das ein ziemlich heftiger Film und sehr traurig eigentlich. Weil letztendlich ist es ja ohne Gefühle, ne? Das ist ja, warum macht man das, warum hat man das? Meist ist es eine psychische Erkrankung, noch schlimmer, häufig sogar sexuell im Kindesalter Missbrauch. Ganz traurige Sache, ne?
Die also so lustig 90% oder über 90% wurden im Kindesalter missbraucht, körperlich oder seelisch, nicht unbedingt sexuell. Also die haben Missbrauch erlebt. Und es gibt Dinge, die konnten sie nicht verarbeiten. Ich denke, dieses Sexuelle ist auf der einen Seite auch Macht. Das Machtgefühl, dass man mit jemandem, dass man den in irgendeiner Form beeindrucken kann, körperlich. Ich merke gerade, mir fehlt so ein bisschen das Vokabular. Und dass man eben auch sein Selbstwertgefühl steigert.
Ja, und das ist auch immer so eine Nähe-Distanz-Geschichte, ne? Also einerseits willst du die Nähe und dann kannst du sie aber doch nicht aushalten. Und es ist aber auch, wenn du jetzt auch Frust und Stress abbauen, ne? Also, aber der Reiz ist natürlich irgendwann, fühlst da ja nichts weiter und versuchst es trotzdem. Und du musst dir immer bizarrere Geschichten ausdenken, damit du was spürst.
Ja, und damit dich das auch interessiert, nicht langweilt. Ja. Also dieses Distanzding, da gebe ich dir total recht. Es ist eine Kommunikationsform, die aber, wenn du jetzt sagst, es geht nur um Sex, den anderen Menschen ja zum Objekt degradiert. Und das meinte ich mit Macht auch. Weißt du, du bist in der Lage, ein menschliches Wesen aus deiner Sicht auf das reine Funktionieren zu degradieren. Und das hast du in wenig Bereichen so krass. Also, dass es legal ist. Ne? Und das ist das Interessante daran, dass du halt eben jemandem nah bist und gleichzeitig maximal distanziert.
Ja, das ist ein Objekt
für
dich.
Genau.
Das ist ein reines Objekt, eine Jagd.
Ja, richtig, genau. Ja, und...
Und vor allen Dingen, wenn du bedenkst, was das alles nach sich zieht. Ne? Ich meine, das ist ja, dein ganzes Leben wird ja davon bestimmt. Du denkst ja an nichts anderes. Du vernachlässigst natürlich normale Lebensbereiche. Und das Ganze kann auch sehr teuer werden. Ne? Wenn du irgendwie auf irgendwelchen Hotlines unterwegs bist oder ins Bordell gehst oder vom gesundheitlichen Aspekt mal ganz abgesehen. Ne? Wenn du dich da nicht schützt, was du dir alles
und du lernst auch nicht die tollsten Leute der Welt kennen. Die sind ja auch dann auch manchmal
nicht.
So drauf.
Ich glaube, du hast da auch Quantität vor Qualität.
Ja, und die Leute, die sich für sowas bereit erklären, sind noch dazu meistens irgendwie auch desolat auf so eine gewisse Art, aus meiner Sicht zumindest. Also wenn du wirklich weißt, da ist einer, der total reduziert ist und so viel Sex hat und so und du lässt dich mit der Person ein, vielleicht weißt du es auch nicht und denkst, das ist jetzt hier die große Liebe, das weiß ich jetzt nicht so.
Also fühlt sich nachher auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, das ist schon so, dass die meisten, die da irgendwie mit der Person zusammen sind, auch schnellen Sex, also reduzierten Sex, gewöhnt sind.
Wenn du in Beziehung lebst mit einer sexsüchtigen Frau, dann das wird nicht lange halten, das hältst du nicht durch.
Ja.
Wenn du halbwegs noch psychisch halbwegs gesund bist, das wirst du nicht lange durchhalten.
Ja. Er scheint mir auch spaßlos. Also ich finde, das ist dann wirklich irgendwie auch eine Person, die ich da nicht so toll fände. Ja.
Nee, glaube ich auch. Und vor allen Dingen, was wollte ich denn noch sagen? Ach so, dass auch ganz viele andere Süchte natürlich und auch andere psychische Erkrankungen damit einhergehen. Ne? Also kann ja auch tatsächlich was Körperliches mal sein. Es gibt's ja. Dass wenn du einen Tumor an der Nebennierenrinde hast und die schüttet halt immer die Hormone da aus, dass du davon auch sexsüchtig wirst. Das gibt es. Na, oder eine Funktionsstörung.
Im Hypothalamus.
Das gibt's, aber es gibt auch ab und zu mal ein Medikament, was sowas auslösen kann, aber das ist dann so partiell. Das ist keine, wenn du jetzt, hast ja auch in der Schwangerschaft, dass du auch mal so Momente hast manchmal. Aber das bleibt ja nicht für immer.
Ja.
Das ist ja, weil natürlich im Vaginalbereich alles mega durchblutet wird. Ne?
Aber da kann man sich ja beherrschen.
Kann ich auch noch dunkel dran
also
erinnern.
Da musst du dich ja nicht an einem schubbern. Das kannst du ja einigermaßen im Griff behalten, ja. Gerade wenn du schwanger bist, kommt man da auch unten gar nicht so richtig ran. Das sieht dann auch komisch aus.
Ja.
Ein Parkinson-Medikament soll es auch mal gegeben haben. Das Schlagzeilen machte, weil es halt bei Patienten Spiel- und Sexsucht ausgelöst hat. Also was für eine schlimme Kombination.
Aber hat es denn sonst geholfen?
Ja, das ist wohl möglich. Also es war ein Medikament, was ja eingesetzt wurde. Mhm. Deshalb, also stell dir vor, du bist spiel- und sexsüchtig gleichzeitig.
Das wird teuer. Das
ist vor allem wirklich so dunkel. Eieieiei. Du sitzt den ganzen Tag in diesen Dingern mit diesen, weißt du, mit diesen grauenvollen Menschen. Männern sind ja meistens da, weißt du, die so da sitzen, aber so im Automaten.
Ach, diese.
Da sitzt du dann, sagen wir mal so von morgens um 8 bis abends um 6, immer an derselben Maschine, weil du denkst, jetzt irgendwann spuckt sie alles aus, was du da reingeworfen hast.
Ja, aber Moment mal, du hast ja noch die Sexsucht. Das heißt ja, du musst zwischendurch immer mal gucken. Also hast du vielleicht da gerade einen Lauf und musst dann aber
wieder los. Ich habe gedacht, die hebst du dir für den Abend- und Nachtbereich auf.
Das kann man nicht so steuern, glaube ich.
Ja, dann gehst du halt ab und zu mal zwischendurch aufs Klo und dann kommst du wieder. Und dann darf sich aber in der Zeit niemand anders an die Maschine setzen. Weißt du, das ist schwierig. Also... Ja. Vielleicht kann man sich eine dunkle Ecke suchen, dass es vielleicht so ein bisschen ist wie in eine Flasche urinieren. Ach, es gibt doch diese, wir hatten schon mal das Thema, es gibt doch diese Travel-Pussys. Die sind für spielsüchtige, Sexsüchtige gemacht, die in dunklen Winkeln.
Dass sie sitzen bleiben können am Spielautomat.
Damit die ihren Platz nicht räumen müssen.
Oh, und vorher noch Parkinson.
Oder andersrum, du gehst in erster Linie deiner Sexsucht nach und spielst währenddessen mit dem Handy oder, verstehst du? Ja?
Ja.
Auch interessant.
Ja, oder, na, ich will das gar nicht weiter ausführen.
Ich habe auch schon alle Bilder einmal durch.
Wenn man hofft, dass man da finanzielle Unterstützung von den Krankenkassen bekommen kann, dann muss man leider noch was anderes dazu haben. Also zumindest eine Depression oder eine Borderline-Störung.
Und ist ja leicht gemacht. Also wenn ich das gerne von der Krankenkasse finanziert haben will, kann ich doch wohl so eine Depression. Ich meine, ich habe ja auch völlig zu Recht Gründe, so eine Depression zu haben.
Ich würde auch sagen, das sollte da kein
das soll's Problem man nicht,
sein.
Daran soll es mal nicht hängen.
Ich glaube nicht, dass es daran scheitern soll, oder? Ich meine, wenn du schon in eine Selbsthilfegruppe dann gehst und oder in die Psychiatrie und sagst, du hast diese Sucht, na, also...
Also Ilka, nachdem ich mich so krass über die Barmer geärgert habe, ja, die wurde mich abzocken,
jetzt überlegst du maximal, schon wieder, wie du die abzocken
Das muss ich
hier
mal ganz kurz noch sagen, die haben mich im maximalen Bereich, ich bezahle so viel, wie ein Schönheitschirurg. Wirklich, der muss nicht mehr zahlen als ich im Monat mit meinen paar Sprachenschülern. Die haben mich im Maximum und ich gehe nie zum Arzt. Ich bin wirklich nie krank. Ilka?
Das hattest du uns schon in einer Folge schon
erklärt. Nein, das habe ich noch nicht gesagt mit Barmer. Nachdem ich der Barmer...
Doch.
Nein, ich sag's jetzt aber dann nochmal, es ist mein Recht.
Na gut.
Nachdem ich für die Barmer mich ausblutet, ja, wie ein erschossenes Rehkitz, würde ich so Bock haben, da jetzt in der Schönhauser Allee in die Filiale reinzumarschieren und zu sagen, guten Tag, ich bin sexsüchtig, ich möchte das jetzt behandelt bekommen. Außerdem habe ich eine knüppeldicke Depression und noch eine angehende Borderline-Störung. So. Und ich bin Alkoholikerin im Frühstadium und ich möchte das alles. Und eine Spielsucht kündigt sich auch gerade an. Und das will ich jetzt kündigt alles von verschiedenen Therapeuten und auch stationär behandelt wissen. Nur damit die mal was für mich bezahlen müssen.
Die werden dich sofort überführen, schon anhand des Bluttests.
Wie kann man Sexsucht im Blut nachweisen, Ilka?
Und hormonellen Status.
Wirklich?
Das wird alles gecheckt, ob das stimmt.
Die können wirklich sagen, echt jetzt? Die können mir das widerlegen?
Naja, also wenn du sagst, ist auch egal. So, lass uns mal weitermachen jetzt. Ich möchte hier noch interessante Sachen erzählen.
Entschuldige zwar, bitte, Ilka, jetzt mal ganz stopp. Du fandst das jetzt nicht interessant?
Nee, die Barmer-Geschichte finde ich nicht interessant. Okay. Also hier habe ich jetzt noch mal perverse Gelüste. Und zwar habe ich was gefunden, wo ganz normale Frauen entmündigt wurden. Und zwar sind das die Berliner Entmündigungsverfahren von 1900 bis 1933. Da will ich mal kurz erzählen, was schon dazu zählte. Und zwar hieß es, ihr Schwachsinn zeigt sich darin, dass sie ihren allerdings stark entwickelten sinnlichen und zum Teil perversen Gelüsten unter Missachtung von Scham und Sitte nachgibt, ohne die Empfindung und Erkenntnis der unheilvollen Folgen zu besitzen, die diese Lebensführung für sie haben muss und darin, dass sie für die Aufgaben und Notwendigkeiten des praktischen Lebens keinen rechten Sinn, keine ernste Selbstkritik, keine rechte Empfindung für entwürdigende Verhältnisse hat. So wurden ganz einfache Frauen, die einfach nur Spaß am Sex hatten, 1900 bis 1933 abgestempelt als Nymphomanen und das konnte sie jeder bezichtigen. So einfach war das damals mit diesem Begriff.
Ja. Katharina die Große haben sie ja auch als Nymphomanin degradiert, also quasi ihren Ruf zerstört.
Das war die erste, die mir einfiel, als dieses Thema aufkam.
Ja.
Weil so viele Schundromane und sowas alles sich damit beschäftigt haben, mit ihren angeblichen 200 bis 300 Liebhabern. Und angeblich soll sie gestorben sein an inneren Blutungen, weil ein Hengst sie begattet hat.
Ja, das hat dann einer einmal erzählt.
Das halte ich für unmöglich.
Ja, aber das klingt so schön. Also das hast du einmal gehört und dann erzählst du es halt allen weiter, ne?
Ja.
Also verbrieft sind 23 Liebhaber und sie hatte auch zu den Offizieren Verhältnisse, die auch bei einer der Grigori, der hat geholfen, ihren Mann Peter III. Vom Thron zu stürzen. Und der starb ja kurze Zeit später an mysteriösen Umständen unter. Dann wollte sie ihn eigentlich heiraten, aber er galt als Mörder des Kaisers und deshalb ging es halt nicht. Und sie hat sich dann wieder jemand anderem zugewandt. Aber diese Geschichte hat ihr natürlich so ein bisschen diesen Titel der Ehebrecherin, die halt eben auch mit ihren Liebhabern so Intrigen schmiedet. Ne, diesen Ruf halt eben begünstigt, sage ich mal.
Ja, und mit dem Grigori Orlov hatte sie ja noch das Kind und das musste dann eine von ihren Zofen, musste den Jungen großziehen. Mhm. Und sie hat begründet immer, warum sie so viele Liebhaber hat, weil ihr Mann so kein Interesse an ihr hatte. Die sind verheiratet worden und er hat die Masern bekommen und soll danach unansehnlich gewesen sein und hatte überhaupt kein Interesse an ihr und hat lieber mit seinen 17 Soldaten gespielt und war irgendwie auch in eine von ihren Brautjungfern verliebt.
Ich finde die Kombination und komisch. Ich habe mir den immer so verspielt und ein bisschen trottelig vorgestellt, weil ich ja, auch gar nicht an Frauen interessiert. Und dann gleichzeitig, ja, dass er da irgendwie den Hofdamen nachstellt, das finde ich, passt alles nicht.
Glaube ich auch nicht. Ja. Ich glaube, der war verkappt, ja, schwul.
Vielleicht, also auf je oder gar nicht an Sex interessiert oder in einer, oder so in einer kindlichen Phase irgendwo hängen geblieben.
So ein Peter Pan-Typ.
Ja, irgendwie so. Also psychisch vielleicht auch eingegrenzt irgendwie.
Mhm. Ja. Ja, und dann hieß es noch, dass er eine Phimose hatte und keine Kinder zeugen konnte. Und dann konnte er aber das doch plötzlich. Mhm. Aber die beiden kamen auf keinen Nenner. Und er hatte kein Interesse an ihr. Und dann hat sie sich einen nach dem anderen geschnappt. Gut, 23 Liebhaber, das ist okay.
Ja, aber ne? Gut, da sind vielleicht
aber
noch ein paar mehr.
Aber 200 bis 300, ich glaube, das ist ja Rufmord, oder?
Also letztendlich, ihr letzter war 22 Jahre alt, da war sie 60. Und die Beziehung hielt bis zu ihrem Tod mit 67. Also was das für eine Art von Beziehung war, weiß man nicht. Weil man muss natürlich auch sagen, da ist ja unheimlich viel Interpretation. Vielleicht war das ein jugendlicher Hofgesell, mit dem sie einfach sich sehr gut verstanden hat. Und ist doch klar, ne, dass da sofort dann gemunkelt wird, dass da jetzt wieder der Nächste am Start ist. Aber möglicherweise war das eher so ein Mutter-Sohn-Verhältnis oder sowas, ne, oder der war ja 38 Jahre jünger. Es gibt natürlich Konstellationen bei Männern zum Beispiel. Was ist das denn, wo sie 38 Jahre jünger ist? Der Otto, war das der Otto-Typ? Oder irgendwo ist da eine Konstellation gewesen, schon über längere Zeit. Ach, Zsa-Zsa Gábor war doch auch so viel älter als er.
Mhm.
Ja, obwohl, ich meine, das ist jetzt keine super vorbildliche Beziehung gewesen. Ich glaub, die
aber
war
mich hat das ein bisschen an Queen Victoria auch erinnert. Mhm. Der hat man das ja auch unterstellt, dass sie da mit irgendwelchen Knappen was hatte.
Ja, klar, du kannst das halt gut erzählen. Und sobald da irgendwie sich einer bei ihr rumtreibt, kann man ist sofort, ne, irgendwie die Geschichte da. Und sie haben natürlich auch noch was da von ihr, aufgrund ihrer Machtposition, sie zu denunzieren, ne?
Ja, klar. Naja, aber verbrieft ist ja auch, dass sie tatsächlich ihren Günstling auch sehr viel zugeschustert hat. Ob das jetzt Ehren waren, Titel, Schlösser, sie hat denen viel gegeben. Ne? Also sie hat die gut bezahlt, sag ich mal so.
Ja.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich da das Volk auch dran gestört
man
hat.
Man darf zum Beispiel auch auf gar keinen Fall diesen Dokumentationen glauben, die sie dann mit Orgien und so zeigen, weil Historiker sagen, dass sie sicher nicht an Orgien beteiligt war, weil sie das alles sich gar nicht unters Volk so gemischt hätte, ja, mit ihrem Status. Mhm. Und dann siehst du dann halt diese ganzen verschiedenen Serien oder Folgen, die sie halt immer wieder mit neuen Schauspielerinnen, also neue Schauspielerinnen zeigen sie und immer wieder wird noch einer draufgesetzt.
Ja, 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 das reichert sich immer weiter an. Das kommt immer gut, ne? Eine Kaiserin, die sexsüchtig ist. Das sind ja alles Männerfantasien auch.
Ja. Ja, sie hat wohl 4 weitere Kinder noch gehabt. Also der erste, den du schon erwähnt hast, der Alexei oder Xei, war 4 Jahre im Ausland und war dann auch Wissenschaftler. Also der ist jetzt nicht irgendwie ganz unbekannt, sondern das war halt so, der ist bei ihrer Kammerzofe aufgewachsen und wurde dann aber eben doch, ist seinen Weg so gegangen. Und sie hatte wohl 4 weitere Kinder, Mädchen heißt es, aber von denen weiß man sonst gar nichts. Die sind einfach irgendwo untergebracht worden. Ja.
Naja, die hätte ja jetzt sich auch nicht in irgendeiner Form behandeln lassen können oder sowas. Ne? Das gab es ja damals noch gar nicht.
Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt Zeit hatte, so eine Nymphomanin zu sein.
Selbsthilfegruppen in St. Petersburg. Ja. Habe ich auch nichts von gehört zu damaligen.
Wir haben sie halt im Ding, weil sie als Nymphomanin galt. Ne? Und weil halt eben.
Die Nymphomanin schlechthin.
Ja, ja, ja. Und das ist halt eben einfach übertrieben. Wenn wir uns jetzt unser schönes Beispiel angucken von einer anderen Frau, die den Titel noch deutlich besser verdient. oder?
Ja, die Geschichte finde ich natürlich auch am absolut interessantesten. Ich kann sie nur The Duchess of Argyll nennen. Ich habe meinen Wikipedia-Ausdruck nicht. Also alle harten Fakten jetzt hier, ich kann das nur nacherzählen, was mit ihr geschehen ist. Und dass ich sehr traurig bin, dass ich nicht die passende Kurzserie dazu gucken konnte. A Very British Scandal. Wer Magenta hat, kann das
nachholen. Also sie hieß doch Margaret Wickham.
Ja.
Genau.
Margaret Wickham, gut begütert aufgewachsen, einziges Kind. Der Vater hatte ordentlich Schotter. Sie ist aufgewachsen in New York, London, Paris. Und da kommt auch wieder jetzt unsere Queen Victoria vor. Als sie 18 war, ist sie als Debütantin der Queen Victoria gezeigt worden. Und sie war dann die Debütantin des Jahres sozusagen und ist durch die Decke gegangen als It-Girl. Aber vorher, sehr viel früher, hat sie den Schauspieler David Niven kennengelernt, der sie auch entjungfert hat. Und da musste sie auch eine Abtreibung.
Krass, oder? Sie war 15, er war 18. Krass. Und ja. Das wäre also, ja, das war ihre erste Abtreibung, genau. Und er hat dann, genau, also er ist dann später ja weltbekannt geworden. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht so bekannt. Ist ja klar, war ja saujung. Mhm.
Ja, aber alleine, wenn man den Namen schon erstmal hört, sagt man schon, was?
Ja, oh. Hm? Und dann war sie auch mit einem Prinzen liiert, den sie nicht heiraten konnte, irgendwie.
Ali Khan war das.
Und der hat später Rita Hayworth geheiratet.
Ja, das sind alles solche Namen. Ja, ja, also den Ali Khan, der war wahnsinnig in sie verliebt. Und man hat ihn immer total hochtraurig in den Bars gesehen. Sie durfte den nicht heiraten, weil sie war ja Katholikin und er war Moslem. Das hat der Vater von ihr verboten. Und dann hat sie... Und sie war super hip, ne? Sie war das absolute It-Girl zu ihrer Zeit. Sie hat gemodelt, sie war auf den Covern, sie war mit Politikern, mit Künstlern. Ach, sie hatte die freie
Auswahl. Man muss noch mal sagen, sie ist 1912 geboren, damit man sie so geschichtlich mal einordnen kann.
Ja, und nach dem Ali Khan kam Glanston. Und der war so ein Pilot, ein älterer Pilot, der war verheiratet. Und sie hat versucht, ihn von seiner Frau loszukriegen. Das hat sie auch fast geschafft. Und dann ist er aber mit dem Flugzeug abgestürzt. Auch wieder so eine krasse Geschichte, ne? Danach hat sie dann einen Earl gehabt, den wollte sie heiraten. Da war das Aufgebot bestellt. Und das war alles abgemacht. Und dann hat die Mutter vom Bräutigam zu der Mutter von der Duchess gesagt, ich rate deiner Tochter, meinen Sohn nicht zu heiraten. Er ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Frauenheld und er ist auch noch schwachsinnig. Und dann hat die Mutter das mit dem Vater besprochen und der hat gesagt, okay, komm, wir stoppen das Ganze. Du heiratest den doch nicht. Es war eigentlich alles schon, die Einladungskarte mal alles raus. So, und dann kam der Nächste, den hat sie auch geheiratet, Sweeney, aber ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen heißt, Sweeney. Und der war ein guter Geschäftsmann und ein ganz toller Golfer. Ist ja auch wirklich
super. Also ich habe Charles.
Ja, Charles Sweeney heißt er. Mhm. Charles Sweeney. Mit dem war sie verheiratet und hat auch zwei Kinder bekommen.
Und die hatte die hatte eine Totgeburt und 8 Fehlgeburten.
Ja, ja, Wahnsinn. Die hat so viel erlebt, diese
Frau. Ja, und die hatten einen Sohn und eine Tochter zusammen. Ja, und also... Und
ich glaube, der Sweeney wurde ihr dann irgendwie zu langweilig. Dann hat sie sich von ihm scheiden lassen. Und irgendwann kommt dieser Unfall, den
sie hatte. Naja, nee, warte mal. Die hat sich 1947 von ihm scheiden lassen. 1943 ist sie in den Liftschacht gestürzt.
Ah, okay. Dann hat sie.
Da waren die noch verheiratet. Er hat sie aber auch mehrfach betrogen. Also es war so, dass sie jetzt nicht irgendeine total intakte Ehe zerstört hat. Sie kam von der Pediküre, das finde ich so glamourös. Sie kam von der Pediküre, ist in einen Liftschacht gestürzt, fast gestorben und war dann sexsüchtig.
Ja, das ist doch das Unglaubliche, oder? Dass du, die hat das ja überlebt, das waren ja 12 Meter tief, ist sie da gestürzt. Dann wurde der Kopf mit 30 Stichen genäht. Die sollte 3 Monate da im Hospital bleiben. Nach 3 Wochen ist sie aber wieder gegangen. Und dann haben die Freunde gesagt, die hat sich verändert. Die hat sich irgendwie verändert. Und dann hat sie das mit diesem seltsamen Verhalten gehabt. Also sie hat sich einfach nicht mehr in Anführungsstrichen normal verhalten, sondern sie war sexsüchtig. Sie hat auch komische Kommentare abgegeben und hat noch viele andere Sachen gehabt, was viel später, erst jetzt, als dieses A Very British Scandal rauskam, was ein Historiker und Psychologen nachgeforscht hat, was eigentlich mit ihr los war und dass das passieren kann, wenn man halt stürzt und man hat wirklich einen Unfall mit seinem Gehirn, dass da, also die konnte nicht mehr riechen, die konnte nicht mehr schmecken und sie hatte eine viel veränderte Persönlichkeit.
Naja.
Ne?
Dann hat sie aber nochmal geheiratet, Ian Campbell.
Und das war das dieser Duke of Argyll.
Und der hatte, es war auch ein bisschen so ein, wie soll ich da mal sagen, schräge Persönlichkeit. Der hat zum Beispiel seine erste Frau in ein Bordell geschickt, damit sie da was lernt. Ja, so. Also ich fand das charakterprägend. Also ich wollte mal so, ich finde, da können wir uns ein bisschen was drunter vorstellen, wie der so drauf war. Die haben sich also 10 Tage, nachdem sie sich das erste Mal gesehen haben, hat er ihren Heiratsantrag gemacht. Er war ein Irrer, der unter anderem unbedingt ein Schiff bergen wollte, was gesunken war mit 30 Millionen Pfund.
Ach, so ein Schatzsucher.
Ja, genau, aber so ein bekanntes Schiff. Und die Bergung kostete ihn 3 Millionen Pfund, beziehungsweise der Vater von der Margaret hat das mitfinanziert, ja. Und das war dann alles, hat dann alles nicht funktioniert. Ne? Also das heißt, die haben 3 Millionen Pfund noch zusätzlich versenkt.
Das, ja. Und der war Spieler, Lügner, Frauenheld, Drogensüchtiger auch. Und war auch gewalttätig, ne? Da hat sie auch hinterher noch geschlagen und sowas alles. Da hat sie echt einen miesen Griff gemacht.
Ja. Es war dann so, es ist ein bisschen dubios. Also jetzt wird es auch schon, da merkt man auch, dass sie auch nicht ganz klar tickt, ne? So. Also er hatte eine erste Frau, Luise. Diese Frau, von der ich ja sprach, die alles Mögliche auch für ihn scheinbar getan hat. Und die hatte mit ihm einen Sohn. Und dieses Geld, was er hatte, da hat sie gedacht, wenn sie sich jetzt scheiden lassen oder wenn er stirbt, dann kriegt sie das ja nicht, unsere Margret, sondern die erste Frau und oder der Sohn. Und dann hat sie also einen Brief geschrieben, als ob er den geschrieben hätte an seine Frau. Sie hat einen Brief genommen, den es bereits gab und hat ihn so auseinander zusammengeschnippelt von Luise, dass es so aussah, als ob sie schreibt, sie hat ihr geschrieben, der Margret angeblich, dass ihr nicht der Vater ist des Kindes.
Und die Frau hatten wir schon mal in der Folge mit Victoria, glaube ich.
Ach komm.
Da kommt die auch drin
vor. Die erste Frau oder die Margret?
Ja. Nee, die Margret.
Ja, okay. Und das war die eine Geschichte, das flog dann irgendwie auf. Sie hat dann so gezeigt, guck mal, ich habe einen Brief gekriegt hier von der Luise. Mhm. Und das zweite war, dass sie selber ein Kind haben wollte, aber sie konnte halt mit ihm irgendwie keine Kinder zeugen. Und dann wollte sie in Polen ein Baby kaufen und eine Schwangerschaft vortäuschen. Also so tun natürlich, als wäre das ihr Kind. Das hat aber dann irgendwie auch nicht funktioniert. Und dann war sie wahnsinnig eifersüchtig, weil ihr Typ, der Ian, die Mutter war an den Rollstuhl gefesselt und der Vater hat die Mutter verlassen wegen einer 35 Jahre jüngeren Frau. Und da hatte sie immer die Vermutung, die haben was miteinander. Ian und seine Stiefmutter. Und das war erstmal nicht so der Fall, aber tatsächlich, als ich das dann alles weiter, als sie 1959 ist, sich haben scheiden lassen und 1963 gab es einen ganz bitterbösen Prozess, also sie hatten richtig, richtig Rosenkrieg, 4 Jahre lang.
Das war der große Skandal.
Ja, es war ganz schlimm. Da hatte er dann wirklich was mit seiner Stiefmutter.
Aber es galt ja dieses Schuld, wer schuld ist, ne? So danach, nach Schuld wurde ja geschieden früher. Und er hat ja alles aufgebracht, dass die, wie heißt sie nochmal? Margot, dass sie sozusagen so eine richtigen Hexenjagd ausgesetzt war. Der hat ja die Polaroid, 30 Polaroid-Fotos dem Richter zugeschustert und er hat eine Liste von 88 Männern, mit denen sie was haben sollte, aus Politik, aus Funk und
ja, das kam aus ihren Tagebüchern. Royals. Das stimmt wohl wirklich.
Er hat das eingesackt und hat das dann alles vorgelegt, weil er wollte ja nicht die Schuld bekommen.
Es gab noch Nacktfotos und, ohne Köpfe. Und da haben sie die Penis...
Die Penis haben sie geschwärzt,
im Gegenteil. Die wollten dann rausfinden, also es gab dann auch Oralsex auf diesen Fotos und so weiter. Und dann gab es wirklich Zeugen, also die im Verdacht standen, mit ihr was gehabt zu haben, die dann so ihren Penis, also zeigen mussten, dass sie nicht auf den Fotos drauf sind. Und sein Penis wurde auch vermessen. Und auf seinen Wunsch hin, dass es klar ist, dass er das nicht ist. Daraufhin hat sich die Presse halt drüber lustig gemacht, weil auf den Fotos halt der Penis besser aussah als seiner und so.
Was eine Schlammschlacht. Ich habe da heute noch so einen Bericht gesehen und da ging es eben um den Headless Man. Wer ist dieser Headless Man? Wer hat diesen Oberkörper, diesen behaarten, wer hat diesen Penis? Weil das war ja abgeschnitten, man konnte den Kopf ja nicht sehen. Und dann habe ich noch mit ihr ein Interview gesehen, da war sie wesentlich älter und sie hat ja ihre Memoiren geschrieben und da hieß es, das ist ein gewisser Billy, aber sie hat nie verraten, wer das
genau war. Ich sagte, dass das war Billy Hemingway. Unser Hemingway, der fehlt hier irgendwie noch in der Geschichte.
Ja, weil der hat auch diesen behaarten Oberkörper.
Und wer weiß. Es war auch so, dass der Ian halt eben, als diese Schlammschlacht auf dem Höhepunkt war, ihr Detektive, die als Taxifahrer getarnt waren, hinterher geschickt hat. Also er hat alles Mögliche gemacht, um sie zu bespitzeln und diese Dokumentation, Biopic, was du sagst, das war wohl relativ harmlos. Also die Kritiken sagen, ja, kann man sich ganz gut mal angucken, Sonntagnachmittag müssen wir auch nicht mal die Kinder rausschicken, ja. Die Realität war deutlich krasser. Ja, weil ich meine, allein schon, Ilka, wenn du das im Fernsehen sehen würdest, jemand käme jetzt mal, es wäre jetzt nicht an die Realität angelehnt, sondern es wäre wirklich Fiktion. Eine Frau stürzt in Schacht und ist daraufhin sexsüchtig. Würdest du doch sagen, Dankeschön und weiterschalten, weil du sagst, das ist so ein beschissener Plot. Ja, das kann sich nur irgendein krankes Gehirn ausdenken. Ja. Oder jemand, der keinen Bock hat, so in 2 Minuten. Er ist doch verrückt. Also, naja.
Ja, aber wenn sie jetzt Mann gewesen wären, ne, da wäre das alles komplett anders verlaufen.
Ja, aber das kann man sich nicht immer vorstellen. Ich finde, es ist viel lustiger, sich das bei einer Frau vorzustellen. Nicht lustig, unterhaltsamer. Wenn ein Mann bei einer Maniküre war und dann in Schacht stürzt und daraufhin sexsüchtig ist, ich weiß auch nicht, da würde man so denken, hartes Schicksal. Der arme Kerl, der will ständig Sex machen. Und ach je. Aber bei ihr ist es halt so, es ist dubioser irgendwie.
Aber sie ist ja, hinterher war sie ja, haben die sie ja fertig gemacht. Ne? Also sie hat ja schon auch sehr, 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 sehr viel Geld verloren. Musste ihre Wohnung verkaufen, hat dann nachher im Hotel gewohnt. Und die war einfach gesellschaftlich natürlich komplett lost und unten durch. Und vorher war sie 30 Jahre lang eine der wichtigsten Personen da überhaupt, um die sich viel
also gedreht hat. Sie hat versucht, hat auch, alles Mögliche, ne? Noch Bücher zu schreiben, ihre Geschichte zu vermarkten. Dann hat sie sich um Kinder gekümmert. Also sie hat zwei Kinder adoptiert. Dann hat sie sich um Tiere gekümmert, ganz viele Tiere gepflegt. Vielleicht hatte die gar nicht so ein beschissenes Leben. Ja, also sie war dann mit 80, ist sie gestorben, weil sie im Pflegeheim gestürzt ist, nochmal. Hoffentlich nicht wieder in so einen Schacht. Und
nee, das ist aber auch das Problem. Wenn du das hast im Gehirn, ist es ganz häufig, dass du deine Balance nicht halten kannst. Und die Freunde haben auch gesagt, sie hat auch wieder angefangen zu stottern und sowas alles. Ne? Sie hat gestottert und eben ist immer gestürzt.
Ja, naja, gut. Also sie hatte Humor. Sie hatte zum Beispiel so einen Messingpenis, den sie über Tische hat laufen lassen, so auch zum Aufziehen. Den hatte sie immer dabei und war damit der Mittelpunkt jeder Party.
Sie hat nicht nur Humor, sondern sie hat sich auch teilweise echt seltsam verhalten, wo man heute sagen würde, was für eine witzige Person. Die gehört ja ins Rampenlicht. Aber wenn du dir immer alles hinter dem Hintergrund, dass du eine Kopfverletzung hast, na, dann wirkt das Ganze auf einmal nicht mehr so ganz glamourös.
Aber ich meine, bestimmt schon, wenn du sagst, Robbie Williams zum Beispiel oder ne, so Popstars. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es mit Madonna ist, die ja immer noch jetzt mit ihren, keine Ahnung, wie alt ist sie, 66, immer noch rumläuft und erzählt. Ich habe heute gerade in so einem Promi-Clip gesehen, dass sie sagt, was heizt mich an, was bringt mich morgens irgendwie in Schwung, was ist irgendwie meine Inspiration. Ach, und immer Sex. Ja. Ich meine, klar ist das auch so ein bisschen dieser Wahn, diese Riesenangst, sie könnte mal irgendwann ein bisschen älter sein als 25. Aber tja, also heutzutage sieht man das auch nicht mehr so eng. Weißt du?
Ja, aber welchen Skandal will man auch noch bringen?
Ja, richtig.
Ne? Was will man denn noch bringen? Also sie hat ja alles ausgekostet und mein Gott, sie hat alles erreicht.
Sie hat alles erreicht.
Ja. Na, Madonna ist eigentlich unantastbar. Alles, was jetzt noch kommt, ist eher so...
Wir können es ja jetzt schon mal sagen. Wir wollen gern ja über Madonna in unserem nächsten...
Ich dachte, du machst schon die
Überleitung. Ja, das war es ja auch schon. So. Aber es ist jetzt irgendwie... noch nicht so ganz, ist es mir wirklich gerade eingefallen, weil ich heute das über Madonna gesehen habe und wir wollen uns mit Madonnen, also Madonna und vielleicht auch ihrer Namensgeberin, oder? Dass man sich einfach mal über dieses Phänomen Madonna, oder?
Ja, machen wir auf jeden Fall.
Das
gerade wir als Kinder der 80er.
Ja.
Wir wollen Madonna auf jeden Fall.
Ja, ich war ja mit 1982 bereits Mutter.
Aber da hast du auch Madonna gehört.
Ich bin, weil das müssen wir ja in der nächsten Folge alles erzählen.
Ja, also, ja. Warte mal, habe ich hier noch irgendwas? Nee, zu der Frau habe ich jetzt nichts.
Aber wir
mehr.
Haben ja noch was, Lars von Trier.
Richtig. Der Lars von Trier, der hat auch einen
Film gemacht. Der hat den Film, der uns quasi hier den titelstiftenden Film, also über eine Nymphomanin, das hieß auch so bei ihm, Nymphomaniac, und mit Charlotte Gainsbourg und Stacey Martin in der Hauptrolle.
Wir haben den Film beide nicht gesehen. Wir können nur wiedergeben, worum es da ungefähr geht.
Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Elke, ich habe kurz überlegt, ob ich den gucken soll. Weil den kriegst du ja bei Prime schon, ne? Also kann schon, ist kein Problem. Wirklich. Also ich hatte überhaupt gar keine Lust, das zu gucken. Null.
Ich habe mir den kompletten Plot hier durchgelesen und habe gedacht, ich möchte das mir nicht angucken. Das hört sich auch wieder so düster an.
Ja, schlimm.
So traurig und düster. Und da habe ich auch gedacht, oh nee.
Also zusammengefasst ist es halt so, dass sie sich von verschiedensten Leuten in verschiedensten Situationen Sex, sie kann auch nichts mehr empfinden. Und es gibt wohl auch, also was ich interessant, ich kann den Plot nicht erzählen, kannst du das sagen? Also kompliziert.
Ja, also wie es eben so bei einer klassischen Nymphomanin ist, ne? Also sie will im Alter von 15 lässt sie sich entjungfern von einem Jungen, der macht das so nebenbei und repariert nebenbei seinen Mofa so ungefähr. Und in den ist sie eigentlich sehr verliebt, er dann aber nicht in sie, dann trennen die sich. So, und dieser Jerome, der taucht halt ständig irgendwie in diesem Plot immer auf seltsamsten Wegen wieder auf. Und zwischendurch hat sie halt permanent Sex mit wem auch immer.
Sie erzählt und, das Ganze doch eigentlich. Leidet. Ja, das ist ja. Doch eine Rückblende sozusagen. Ja, ja, Seligmann heißt der
und
Typ.
Und sie leidet auch sehr. Und naja, Lars von Trier halt, na, das ist ja, wird ja doch eher als starkes Opfer dargestellt.
Also sie ist schon 40, wenn sie das erzählt. Und das ist ein alternder Junggeselle, bei dem sie im Gästebett liegt. Und dann erzählt sie ihre sexuelle Lebensgeschichte in 8 Kapiteln. Ja.
Ja.
Und wie du genau gesagt hast, ne, diese Sache mit dem Dings. Und dann eben immer mal wieder andere Leute. Ich fand zum Beispiel schräg, ihr Vater liegt im Krankenhaus, sie liebt ihn sehr. Und er verfällt ins Delirium. Und dann nimmt sie halt, die Besuche nehmen sie so sehr mit, dass sie dann mehrfach Sex mit einem Krankenpfleger hat und will damit irgendwie ihre Tristesse überspielen. Das ist wie in so einem Porno, weißt du?
Ja, im Grunde schon ein Porno. Ich weiß aber nicht, ob es da wirklich was zu sehen gibt. Aber so ein Porno will sich ja auch keiner angucken, wo es im Grunde doch um Leid geht. Im Grunde geht es doch um ihr Leid. Die endet dann noch als Inkasso Luigi. Sie treibt dann noch Geld ein und dann taucht wieder dieser Jerome auf. Da kann sie bei dem dann kein Geld eintreiben und schickt dann eine andere vor. Und dann hat die andere auf einmal wieder was mit ihm. Der ganze Plot.
Titelsong Führe mich stammt von Rammstein und wurde speziell neu arrangiert für den Film. Der Pornodarsteller ist Conny Dax als Körperdouble. Also er ist zum Beispiel der gefesselte Schuldner, ne, der von ihr mit einem Stromkabel ausgepeitscht wird. Das ist Conny Dax für Insider, die Bock jetzt auf den Film gekriegt haben, ja.
Du meinst die den Conny sonst auch
und schon eine, kennt. Die in dem Stuhlkreis sitzt, die Selbsthilfegruppe für sexsüchtige Frauen, ist die Schauspielerin Christine Urspruch, die wir ja kennen aus dem Münsteraner Tatort.
Tatort, ja, da habe ich auch kurz, okay, ja, gut,
ja.
Das muss der Lars von Trier wissen, was er da macht.
Also Wolfgang Höbel, den wir ja alle kennen von Spiegel, der hat geschrieben, im Kinosaal aber ist Nymphomaniac lärmend unterhaltsam und erschütternd spannungsfrei. In dieser Story, die angeblich von Geilheit und Glücksstreben berichtet, herrscht die Dramaturgie des Leierkastens.
Ja.
Also.
Ja, was willst du, ein Porno sehen oder was willst du sehen? Das ist dann halt, ja.
Es gibt ja noch ein Interview von der Charlotte dazu. Und sie hat dann erzählt, dass sie halt eben in den Szenen, also wo eine Vulva gezeigt wird, dass sie das nicht ist, in Szenen, wo direkter Sex gemacht wird. Also man sieht das jetzt nicht so ganz Nahaufnahme oder so, das ist sie dann auch nicht, genau. Da hat sie sich immer dubeln lassen. ich habe so überlegt, also ich denke, sie hat gesagt, sie würde für Lars von Trier alles machen, als gefragt wurde, ne, ob es so ein paar Szenen gab, wo sie ein komisch mulmiges Gefühl hatte. Jetzt ist Lars von Trier ja sehr umstritten, er hat sehr, sehr gute Filme gemacht, er kann schon was, aber die Frauen wie Björk zum Beispiel, die mit ihm gedreht haben, sind ja sehr schlecht auf ihn teilweise zu sprechen, ne? Er gilt als Frauenhasser und auch Gelegenheitsnazi mit seinen Sprüchen. Er hat immer wieder mal Sachen gesagt, wo man nicht weiß, wollte er jetzt irgendwie witzig sein oder originell. Man ist ja dann auch immer sehr hellhörig, wenn jemand so rechtsorientiert irgendwas äußert. Aber in Bezug auf Frauen bei den Dreharbeiten war er schon, ist er wirklich auch ein Sadist. Das ist wirklich so, dass Björk hat überhaupt mit niemandem mehr geredet während der Dreharbeiten. Oh. Ja, Dancer in the Dark war Feierabend. Dancer, ja, die hat es durchgezogen, weil die war vertraglich verpflichtet. Aber das war es dann auch, ne? Also, das ist schon eine starke Belastung. Und er ist, ich weiß, dass ich schon mal erzählt habe, dass ich den mal live getroffen habe. Ich habe ja mit ihm und ein paar Journalisten gegessen in Kopenhagen. Da war der noch nicht so bekannt, ja. Da durften wir den was fragen. Wir waren 6 Journalisten. Wir waren im Krankenhaus und haben Geister geguckt. Das war seine erste Serie. Im OP durften wir, da wo das gedreht wurde, diese 8-teilige Serie, durften wir das gucken. Das war so geil. Das war für mich echt ein Highlight. In diesem Krankenhaus, das war so eine phänomenale Serie. Und danach waren wir Stunden, keine Ahnung, 2-3 Stunden mit Lars von Trier essen. Ich wusste das damals noch gar nicht so krass zu schätzen, weil der ist danach erst so richtig bekannt geworden. Ne? Das war seine erste Serie, aber die war wirklich toll. Also ich war wirklich total begeistert. Es war super. Ja, also ich habe ihn damals wahrgenommen als einen sehr zurückhaltenden, bisschen hämisch grinsenden Typen. Ja, so, also ich fand ihn interessant und angenehm. Ja. Aber das ist halt auch nicht überhaupt nicht repräsentativ. Er war schon immer so ein bisschen geheimnisvoll. Er hat auf Fragen sehr, wie soll ich mal sagen, unklar auch manchmal geantwortet. Aber es war so ein erlesener Kreis. Also ich war von TV Movie, es war Stern da. Also waren so wirklich handverlesen Leute. Und er hatte sich darauf auch wirklich eingelassen als PR für seine Serie. Hat es auch genossen. Also er fand das jetzt nicht total nervig. Manche finden das ja einfach grässlich, irgendwie Journalisten so Fragen zu beantworten. Aber das fand er ganz gut. Und wir waren auch im netten Lokal, saßen so wirklich nett an einem Tisch. Also das war irgendwie, ja. Habe ich doch nicht erzählt, Ilka. Ich dachte, jetzt werde ich hier wieder...
Du hast mir das neulich erzählt, aber nicht so ausführlich.
Okay. Also. Ja, aber wie gesagt, die Frauen, die mit ihm zu tun hatten, ist ja wie mit Dieter Wedel. Da kann man ja auch nicht sagen, der war immer scheiße, ne? Aber wenn man dann eben das so erlebt hat, und ich glaube, Björk das aufs Wort, Nicole Kidman hat sich auch, glaube ich, nicht besonders begeistert geäußert. Das müsste man halt irgendwann nochmal, okay. Vielleicht gucken wir uns irgendwann den Lars von Trier nochmal genauer an, weil der wirklich ja lauter Frauen, der liebt es ja, Frauen zu inszenieren. Und wir können uns ja mal so ein Thema ausgucken, mal wenn Männer in so einer Dominanzsituation sind, ja, und damit aber sehr, sehr erfolgreich sind. Also Frauen sozusagen einerseits maximal gut inszenieren können und gleichzeitig aber auch maximal ausbeuten. Ja, genau wie jemand, der Frauen malt. Das kannst du ja auch. Also das fände ich nochmal ein interessantes Thema. So.
Ja. Was machen wir denn eigentlich nächstes Mal?
Wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, es war Madonna.
Nee. Ja, machen wir Madonna. Machen wir Madonna. Ja. Madonna und Madonna, das ist schnell.
Ja, genau. Das ist, aber nicht, es geht nicht um die Schnelligkeit. Meistens ist es ja so, dass wir denken, es ist total mal eben fix eingegoogelt und dann geht's los, dann finden wir irgendetwas, was wir noch gar nicht wussten. Nee,
noch besser. Irgendwas total Krasses wird jetzt mit Madonna passieren und dann kommt unsere Folge wieder raus.
Also ich finde, ehrlich gesagt, ich habe mir ihr Älterwerden ein bisschen anders vorgestellt.
Ich hab jetzt neulich ihren kompletten Instagram-Dings mir angeguckt. Okay. Da hatten wir das so gesagt, dass wir es mal machen wollten und da habe ich gedacht, ach, ich habe jetzt mal richtig Bock wieder auf Madonna. Und dann habe ich geguckt und dann, ja, waren halt sehr, also so wie sie halt jetzt
ist. Die hatte Augen, dass ich den Eindruck habe, die ist überhaupt nicht mehr auf dieser Welt, ja. Wirklich, ja, die wirkt so wie so eine Hülle.
Also ich fand, das war früher mal wirklich eine der heißesten Frauen, also von der erotischen Ausstrahlung. Mhm. Ich fand, ihre Stimme war jetzt nie so brillant, also ist jetzt keine Jahrhundertstimme oder so, aber sie selber fand ich ein Kunstwerk, was sich immer wieder neu erfunden hat. Also ich sag mal, bis zu dem, hier wo sie noch Music, make the people, da fand ich sie immer noch super, richtig super. Immer wieder kam irgendwas Neues. Und dann irgendwann habe ich gedacht,
oh, wir werden auf jeden Fall Dinge hier erzählen, die niemand über Madonna weiß. Da bin ich ganz sicher.
Werden wir?
Die hat doch zum Beispiel so eine Villa gekauft von so einem Mafiosi. Von dem größten Mafiosi ever.
Weiß ich nicht. Siehst du?
Da werfe ich jetzt hier schon mal so ein blutiges Häppchen in den Ring, ne? Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, Schnuckelmäuschens.
Ja. Ja, also abschließend zu den Nymphomanen muss man mal sagen, irgendjemand aus deinem Bekanntenkreis hat aus Spaß gesagt, mach das doch mal. Und dann haben wir gesagt, ach ja, können wir mal gucken. Und dann waren wir doch
das
sehr
überrascht.
Das haben
wir wieder Nico zu verdanken. Ne? Danke, Nico. Wir müssen das wieder nochmal sagen. Nico. Der hat nämlich gesagt, wenn ihr zum Beispiel Nympho...
Aber so
ja, ja, genau,
Spaß
hat
auch
Spaß
hat
gesagt.
Ein bisschen
dann werden sie euch die Bude einrennen. Und das hoffen wir jetzt auch. Wir hoffen unseren Durchbruch mit diesem
mit dem
Thema.
Titel.
Und wir müssen abschließend nochmal sagen, du sagtest gerade, so habe ich es zumindest gehört, Nymphomanen. Du hast so abgekürzt, ja? Plural, maskuliner Plural. Es gibt das Wort nicht für Männer, da hast du völlig recht, ne? Mit deinen vorhin, dass du meinst.
Don Juan-Komplex.
Don heißt Juan, es, ne? Das klingt aber gleich ganz anders.
Don Juan de Marcus. Ja, aber wenn man jetzt denkt, welchen nymphomanen Mann würde man denn kennen, da würde man doch sofort Casanova sagen. Und das war doch immer so, dass das immer so fast so eine Anerkennung hatte, wenn man sagt, ja, das ist Casanova.
Ja,
so,
was für ein Typ.
Und wenn du bei Frauen sagst, Nymphomanen, das hat doch immer.
Dann wird sie gleich vom Hengst bestiegen und stirbt, ja. Ja, ja, genau. Ja. Alright, ja, dann also, eine geile Woche und geile Woche passt jetzt gerade. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann, ja? Tschüss.